Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute wieder zusammen mit Gunther Gehlert von der FH Westkünste. Tag, Gunther.
Guten Tag, Hendrik.
Schön, dass es wieder klappt. Wir haben ja eine Folge schon zusammen gemacht und festgestellt, das passt ja thematisch mit uns beiden. Und du hattest jetzt ein Thema mitgebracht, das ganz spannend ist und was wir unbedingt diskutieren müssen im Zuge der Energiewende, nämlich saisonale Speicher.
Genau.
Lass uns mal einsteigen. Erklär doch mal, was verstehst du oder was versteht man unter saisonalen Speichern?
Ja, ganz kurz. Also ein saisonaler Speicher, das ist auch in der Presse natürlich immer wieder postuliert. Das ist im Wesentlichen etwas, was im Sommer mit Energieüberschüssen beladen wird und im Winter dann, wenn wir eben zu wenig Energie haben, dann entladen wird, ganz salopp gesagt.
Also tatsächlich Langfristspeicherungen. Also wir unterscheiden ja klassisch zwischen drei Speicherarten, würde ich sie mal nennen, was jetzt den elektrischen Strom angeht, nämlich Batteriespeicher, die ja eher kurzfristig sind, ich sag mal so Minuten, Stunden, vielleicht einen Tag. Dann haben wir die Pumpspeicherkraftwerke, die ja, ich sag mal, Tage, vielleicht eine Woche. Und dann das Saisonale, was ich denke in der breiten Öffentlichkeit immer mit Gasen in Verbindung gebracht wird, also Überschussstrom nutzen, um dann daraus über Elektrolyse typischerweise Wasserstoff zu machen. Das ist also das, was klassischerweise gesehen wird. Jetzt bist du natürlich nochmal durch deine Nähe zu Dänemark, hast du einen ganz interessanten Aspekt gehabt, nämlich Langfrist-Wärmespeicherung ist auch nochmal ein Punkt, ne? Den man diskutieren kann. Wobei, lass uns mal einen Schritt zurückgehen, erstmal Grundkenntnisse wiederholen. Leistung, Kapazität, Energie von Speichern. Ich glaube, das sollten wir mal einmal sortieren.
Genau, das ist ganz wichtig, weil das wird auch in der Presse, im Fernsehen und so weiter auch immer wieder durcheinander geworfen. Also wichtig bei Speichern sind tatsächlich zwei und nicht nur ein Kriterium. Und zwar das eine Kriterium, das ist die Speichergröße. Die wird bei Energiespeichern im Wesentlichen in einer Energiemenge angegeben, zum Beispiel Kilowattstunden oder Joule.
Ja.
Und dann gibt es als zweites großes Kriterium die B- und Entladegeschwindigkeit. Das wird in der Energietechnik typischerweise als B- und Entladeleistung angegeben. Und eben das Verhältnis aus beiden, also quasi B- und Entladeleistung geteilt durch die Kapazität. Das ist eine Art Angabe, die darüber entscheidet, ob das ein Kurzzeit- oder Langzeitspeicher ist. Wie du eben gerade gesagt hast, die typischen Gebäudebatteriespeicher, da ist das etwa 1:1. Das heißt also, wir haben ungefähr in Kilowatt die gleiche B- und Entladeleistung wie auch nachher die Kapazität. Also vielleicht bei größeren Speichern ist das vielleicht mal 1:2. Ich selbst zu Hause habe zum Beispiel einen Speicher mit 4,5 Kilowatt B- und Entladeleistung und 11 Kilowattstunden Kapazität. Also das ist so ein bisschen mehr als zwei. Wenn wir allerdings über Saisonalspeicher sprechen, da geht das tatsächlich eher so in 1:100 oder sogar zu mehrere tausend. Das heißt also, die Ein- und Ausspeicherleistung, die ist um das 100- oder 1000-fache kleiner als die Speicherkapazität.
Ja, also Beispiel, was man ja auch kennt bei den Elektrofahrzeugen, da hast du dann eine Batterie drin, die verhältnismäßig groß ist, ne? Also ich sag mal in der Größenordnung 70 bis 80 Kilowattstunden. Und dann hat der klassische Hausanschluss, da haben wir ja dann 11 kW Ladeleistung, Entladeleistung theoretisch auch, technisch geht das ja, aber wird normalerweise nicht genutzt oder noch nicht genutzt. Das heißt, da hätten wir ein Verhältnis von 1:7 oder 1:8. Aber man kann das Elektroauto ja dann an Schnellladestationen dann auch mit 100 kW laden. Es gibt nur die ersten, die schon mit 300 kW laden können. Das heißt, da habe ich dann quasi ein umgekehrtes Verhältnis von 1:1 oder sogar 2:1, ne? Weil da ja das Ziel ist, das Auto möglichst schnell wieder zu laden, damit ich dann wieder weiterfahren kann. Das ist also
ganz genau
eine ähnliche Diskussion. Und das, da hast du recht, das muss man wirklich auseinanderhalten. Und da tun sich selbst unsere Studierenden ja ganz gerne mal schwer und werfen also Energie und Leistung und die Zeit so ein bisschen durcheinander, obwohl das eigentlich was hat. Mittelstufenphysik, Unterstufenphysik, ich weiß gar nicht, wann das zum ersten. Ich glaube, Mittelstufe kommt mal etwas weiterführend.
Ja, wie gesagt, aber das sind dann auch Dinge, die werden ja auch oft abgewählt, leider, das muss man mal sagen. Aber vielleicht auf einem anderen Punkt, wenn wir mal zu den Saisonalspeichern zurückkommen, dann sprechen wir tatsächlich, ich gebe mal ein Beispiel von unserer Fachhochschule, wir kriegen jetzt demnächst einen Wasserstoff-Saisonalspeicher installiert, der hat eine Kapazität von 1100 Kilowattstunden, eine B-Ladeleistung, die Elektrolyse von 2 kW und eine Entlade-Brennstoffzellenleistung von 4 kW. Also wir sprechen hier tatsächlich bei diesem Speicher beim B-Laden so von 1 zu 500 und beim Entladen eher von 1 zu 250.
Ah ja, das ist, wobei jetzt, um die Zahlen weiter einzuordnen, also 4 kW ist jetzt ja auch nicht viel, ne? Da kriegt ja die Fachhochschule nicht mit versorgt, also außer 4 Kaffeemaschinen, ne? Denn
4 kW. Das ist also, tatsächlich so, ne? Weil da geht es bei uns um das Lehr- und Ausstellungsgebäude. Das ist ein Gebäude, das ist in etwa so groß wie ein Einfamilienhaus. Das hat eine Heizlast von bummelig 11 kW. Und wir heizen das tatsächlich mit Wärmepumpen, die dann auch entsprechend diese Leistung haben. Und die Brennstoffzelle, die soll tatsächlich den Strom für die Wärmepumpen dann bereitstellen. Man darf ja nicht vergessen, bei Wärmepumpen, die haben ja auch eine Leistungszahl. Das heißt, wenn die 12 kW liefern, haben die zum Beispiel 3 kW Leistungsaufnahme. Und dafür passt dann tatsächlich auch die Entladeleistung der Brennstoffzelle.
Oh ja, das ist natürlich perfekt, wenn man da, und das ist ja dann die vielbeschworene Sektorenkopplung, ne? Dass wir dann über Strom den Wasserstoff machen, den dann wieder zurückführen in Strom über die Brennstoffzelle und daraus dann Wärme machen. Nutzt ihr die Abwärme aus der Brennstoffzelle dann auch noch für das Gebäude oder reicht das nicht?
Das hatten wir ursprünglich vor, aber bei dieser Größe, das ist ja am Ende ein Demonstrator, bei dieser Größe wäre der Installationsaufwand so viel größer gewesen. Ne? Jetzt haben wir im Prinzip nur eine Stromanbindung. Das heißt, ein Kabel, was sowohl hin als auch zurück den Strom liefern kann. Und hätten wir das wärmetechnisch noch eingebunden, dann hätten wir da Rohrleitung ziehen müssen und so weiter und so fort. Ganz zu schweigen auch von den Verlusten aufgrund der relativ geringen Energiemengen, die da hin und her gehen. Das hätte sich einfach vom Aufwand nicht gelohnt. Ja. Aber in größeren Objekten, da raten wir natürlich immer dazu.
Na ja, gut, aber das ist ja so häufig das Problem, dass die technische Lösung auf der Hand liegt und dann die Wirtschaftlichkeit nicht darstellbar ist. Ne? Und dann lässt man es einfach. Was willst du machen? Ne? Ist einfach so.
Ja. Was natürlich noch wichtig zu erwähnen ist, ist natürlich, dass diese Power-to-Gas- und Gas-to-Power-Anwendung, die ist natürlich extrem verlustbehaftet. Ich gebe da einfach mal ein Beispiel. Ich hatte ja eben von den 1100 Kilowattstunden gesprochen. Tatsächlich brauchen wir eben von der Auslegung her eigentlich nur eine elektrische Leistung von etwa 600 Kilowattstunden. Das heißt, diese 500 Kilowattstunden mehr, die müssen wir einfach speichern, weil wir bei der Umwandlung sowohl hin als auch zurück diese Verluste haben und deswegen mehr speichern müssen, als wir nachher an Strom tatsächlich verwenden.
Der Strom kommt in dem Fall aber aus dem Netz oder habt ihr dann da auch Solaranlagen auf dem Dach, die ihr dann nutzt? Denn das ist ja dann der nächste Schritt, damit es auch klimaneutral ist, dass du nicht den Strom aus der Steckdose nimmst, sondern idealerweise dich eigenversorgst.
Also bei uns ist genau umgekehrt. Wir haben die Solar- und sogar eine kleine Windkraftanlage bei uns stehen und die steht auch schon seit vielen Jahren. Und wir versorgen tatsächlich auch unser Gebäude dann mit. Und das ist natürlich auch immer das Bevorzugte. Das heißt, wenn wir Sonnen- oder auch Windstrom haben, dann geht der natürlich, wenn wir das brauchen, direkt in die Verwertung rein. Und nur, wenn das ein Überschuss ist, dann wollen wir die Möglichkeit haben, das einzuspeisen. Und da haben wir eben über unsere Datenakquise der letzten Jahre festgestellt, dass wir also die klassisch gefürchtete Dunkelflaute nicht haben. Also die gefürchtete Dunkelflaute ist ja, dass für mehrere Wochen am Stück weder Wind weht noch Sonne scheint. Das haben wir hier typischerweise nicht bei uns. Aber was wir durchaus mal haben, das sind eben mal zwei Tage am Stück, wo tatsächlich die Dunkelflaute herrscht. Und dann müssen wir eben zumindest bilanziell dann das Gebäude auch versorgen können. Das Gebäude hat natürlich einen Stromanschluss ans öffentliche Netz, aber bilanziell wollen wir dann auch nachweisen, also nicht nur langzeitbilanziell, sondern auch kurzzeitbilanziell im Viertelstundentakt, dass wir tatsächlich aus unserem Saisonalspeicher diese kritischen Dunkelflautenphasen auch überbrücken können.
Ah ja, okay, das ist super. Wir haben tatsächlich nur Solar auf dem Dach bei uns in Birkenfeld am Umweltcampus. Wärmeversorgung kommt von einem Biomasseheizkraftwerk, die Altholz verbrennen. Das zählt in der damaligen Definition des EEGs, als die Anlage errichtet worden ist, noch als Biomasse. Und die versorgen uns mit Strom und Wärme. Deswegen sind wir auch da klimaneutral. Tatsächlich haben wir selber gar keine eigene Wärmeversorgung mehr. Wir sind abhängig von dem Nahwärmenetz, was wir an der Stelle da haben. Aber macht es auch klimaneutral, ohne dass wir es selber machen, sondern outgesourced haben,
wie ich mal sagen. Das ist ja eine gute Lösung dann. Ne? Da sind wir wiederum noch ein bisschen weiter von entfernt. Also wir haben, was so eine überregionale Wärmeversorgung angeht, da sind wir noch relativ am Anfang. Die Stadt Heide, die fängt jetzt damit so langsam an, weil wir natürlich im Umkreis Hemmingstedt haben, die große Raffinerie. Und jetzt kommt ja auch ganz frisch entschieden Northvolt dazu. Und das wird natürlich den Energiehaushalt bei uns in Heide sehr durcheinander wirbeln. Und da bin ich auch mal gespannt, was da in Zukunft passiert. Aber im Moment ist Fernwärme, Nahwärme, das ist bei uns ganz weiter Ferne.
Ja, okay, das ist auch ein Grundproblem. Wir haben jetzt ja überall diese kommunale Wärmeplanung, die von den Städten und Kommunen durchgeführt werden muss. Und Nahwärme ist ja eigentlich eine sehr attraktive Möglichkeit, aber die Kosten für die Infrastruktur, wenn du Nahwärmenetze neu installieren musst und den Boden aufreißt, ist das so teuer, so aufwendig, dass sich das häufig tatsächlich an der Stelle nicht rechnet. Das ist so.
Ja, und da sind wir auch bei den verschiedenen Varianten natürlich auch noch ganz am Anfang. Ich spreche da einfach nochmal diese kalten Nahwärmenetze an, die ja eigentlich ein ganz, ganz hohes Potenzial haben, außer dass eben diese Rohrleitungen in die Erde gelegt werden müssen. Weil da ist es natürlich so, dass an diese kalte Nahwärmeleitung dann auch Wärmepumpen andocken können. Und dann hat man es quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, dass man nämlich die Wärmequelle sehr schön mit Erdreichtemperatur hat, was für den Wärmepumpenprozess sehr zuträglich ist. Und andererseits eben sogar übers Erdreich im Winter noch wieder Wärme in dieses kalte Nahwärmenetz sogar eingetragen kriegt, weil das Netz sich dann eben bei Gebrauch deutlich unter die Erdreichtemperatur abkühlt und quasi die Erde dann eine natürliche Heizung ist, ohne dass man für teuer Geld eben Sonden in die Erde bohren muss. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die wird immer wieder postuliert, wird aber auch aus wirtschaftlichen Gründen immer wieder verworfen. Vielleicht interessant, mal zu gucken, was die Dänen machen.
Ja, und zwar genau, das wollte ich gerade sagen.
Ja, die machen eben saisonale Wärmespeicher. Dazu muss man wissen, dass die Dänen, die haben flächendeckend mittlerweile über 60% Anschlussquote an Fernwärme, selbst auf dem platten Land. Und da ist es jetzt so, dass die relativ hemdsärmlich so Kieskuhlen ausschachten, so ein bisschen glätten die Wände, dann legen die da eine dicke Folie rein, machen da Wasser mit so ein bisschen Frostschutzmittel auch rein und decken das dann quasi mit einem dämmenden Deckel, der auch beweglich ist, weil sich natürlich Wasser in gewissen Grenzen auch bei Erwärmung und Abkühlung in der Dichte verändert. Die decken das dann eben mit so einem beweglichen, wärmedämmenden Deckel ab. Da kann man sogar drauf rumlaufen.
Ah, okay. klappt das denn? Das Problem ja bei Wärmespeicherung, kennt man ja von zu Hause, ist, man hat ja doch hohe Verluste. Also im Vergleich zu elektrischen Speichern ist ja Wärmespeicherung immer sehr oder verhältnismäßig ineffizient, weil du den Wärmespeicher ja dämmen musst. Klappt das dann?
Also das ist auch wieder eine wirtschaftliche Frage. Natürlich kann ich auch den Speicher zum Erdreich hin wegdämmen. Das wäre, sag ich mal, so physikalisch, technisch gesprochen auch eine sehr gute Lösung. Wirtschaftlich kehrt es das aber ins Gegenteil um. Das heißt also, man lebt lieber mit so über die Saison 25% bummelig Verlusten und hat dann aber von den Investitionskosten und der damit verbundenen Abschreibung deutlich günstigere Verhältnisse.
Ah, ja, das ist ja eigentlich ganz spannend. Könnten wir das nicht in Deutschland auch machen als Speicher? Das heißt, was die machen, ist, die nutzen dann Überschussstrom und erhitzen damit das.
Nein.
Oder wie man.
Die nutzen hektarweise aufgestellte Solarthermie.
Ah. In Dänemark, ne? Wir müssen uns ganz kurz geografisch einsortieren. Ne? Das heißt ja immer in Deutschland, oh Gott, hier ist alles so dunkel und aber die Dänen sitzen ja noch weiter nördlich. Das heißt, die haben große solarthermische Freiflächenanlagen.
Ganz genau.
Ah, das ist natürlich eine spannende Technik, denn die Solarthermie, die spielt ja eher nur eine Nischenrolle in der Energiewendendiskussion. Also so ein bisschen auf Privathaushalten sieht man das. Aber der Trend geht ja auch da eher Richtung Photovoltaik und Wärmepumpe. Aber das wäre ein Konzept, was wir in Deutschland auch nutzen könnten, oder?
Das könnten wir in Deutschland auch nutzen. Das ist im Moment bei uns auch in der Nähe in Meldorf auch gerade kurz vor der Inbetriebnahme. Also wir haben da in Meldorf gerade so ein Projekt, da ist dieser Speicher schon befüllt. Und das ist jetzt kurz davor, dass das quasi zunächst in ein sogenanntes Kernnetz eingespeichert wird. Und da in Meldorf ist es aber so, dass da nicht Solarthermie genutzt wird, sondern wir haben da eine Druckerei, die hat relativ viel Abwärme. Und da wird quasi industrielle Abwärme im Wesentlichen zum Aufheizen des Speichers genutzt.
Ah, okay. Ja, das ist ja eigentlich ein weiterer Punkt, der also quasi ungenutzt wird. Ich habe tatsächlich die Zahl nicht im Kopf. Aber die Abwärme-Energiemenge, die wir in Deutschland haben, die ist so immens groß, natürlich aus diesen Hochtemperaturprozessen, chemische Industrie, Stahl etc. Also alles, was Metall verarbeitet, braucht ja Hochtemperatur. 500 Grad Celsius und mehr. Und das meiste der Abwärme geht ja einfach über den Schornstein raus. Das ist ja ungenutzt, weil auch da es für die Unternehmen häufig uninteressant ist, das nochmal zweit zu verwerten. Da sucht man ja quasi immer jemanden, der es dann nutzen könnte. Ne?
Ja, da muss man so ein bisschen differenzieren. Also ich weiß, das ist schon auch Jahrzehnte her, dass zum Beispiel ThyssenKrupp in Duisburg, die haben, weil sie das eben wissen in der Stahlproduktion, die haben als weltweit erste eine sogenannte Gieß- und Walzanlage, also eine Kombianlage gebaut, die quasi dann das zwischenzeitliche Abkühlen und wieder Aufheizen für den Walzprozess, die das quasi jetzt vermeiden. Ja, okay. Also da wird unheimlich viel gemacht. Ich kann auch aus dem Bereich der chemischen Industrie zum Beispiel sagen, dass da natürlich jede Wärme, die irgendwie genutzt werden kann, die wird auch genutzt. Am Ende ist es aber so, dass man eine gewisse Resttemperatur braucht, damit eben zum Beispiel Abgase dann auch den Weg durch den Schornstein finden. Und da sprechen wir dann gerne so von 70, 80 Grad, die dann fürs Heizen eventuell noch genutzt werden können, die aber dann für den industriellen Prozess uninteressant sind.
Ja, also das ist ja schon mal eine spannende Sache, denn tatsächlich ist ja das große Problem bei der Energiewende gar nicht die Stromwende, sondern die Wärmewende. Das heißt ja die Versorgung der Gebäude erstmal mit Raumwärme und dann perspektivisch natürlich auch mit Prozesswärme. Und der Energieverbrauch im Wärmesektor ist ja in Deutschland ungefähr Faktor 3 größer als der Energieverbrauch Strom und Energieverbrauch im Verkehrssektor. Also das große Problem ist eigentlich die Wärmewende. Von daher eigentlich ganz, ganz spannend, was die Dänen da machen. Ansonsten die klassischen saisonalen Speicher sind ja dann Pumpspeicherkraftwerke und Power to Gas. Also wir nutzen Strom und machen daraus das, was ihr bei euch in, an der FH im Kleinen macht, dann Gas, also Wasserstoff oder vielleicht sogar Methan, das wäre dann nochmal die nächste Alternative. Aber erstmal sind das ja die beiden langfristigeren Systeme.
Ja, zumindest vom Potenzial her. Also Pumpspeicherwerke, da würde ich so von Langfrist und saisonal noch gar nicht so mitgehen, weil Deutschland einfach da die entsprechenden Kapazitäten nicht hat. Also das würden ja riesige Becken werden und die haben wir einfach nicht, da haben wir einfach nicht den Platz für. Ja. Also was da tatsächlich eine Rolle spielen kann, das sind länderübergreifende Verträge, zum Beispiel mit Norwegen, dass man jetzt sagt, immer wenn Deutschland ein Stromproblem hat, dann lassen die Norweger ihre Wasserturbinen einfach ein bisschen schneller laufen, das können die tatsächlich, und liefern dann den Strom nach Deutschland. Da gibt es inzwischen schon ein Kabel, das nennt sich Nordlink. Mhm. Und das landet auch hier bei uns in Schleswig-Holstein an.
Oh, das heißt, das wird dann quasi die Batterie Deutschlands oder Europas. Ich meine, wir könnten da nochmal abzweigen Richtung Schweden. Die haben ja auch noch einiges an Speicherkapazität. Also tatsächlich ein paar Zahlen vielleicht, um das mal einzuordnen. Also Deutschland hat 43 Gigawattstunden Speicherkapazität in Pumpspeicherkraftwerken. Und dazu zählt unter anderem auch noch das Pumpspeicherkraftwerk Vianden. Das sitzt in Luxemburg, direkt an der deutsch-luxemburgischen Grenze, wird von RWE gesteuert. Ist aber, also das Oberbecken ist in auf Luxemburger Staatsgebiet. Der Grenzfluss ist dann auch das Unterbecken. Und Österreich zum Beispiel hat 2000 Gigawattstunden im Vergleich zu den 43, die wir haben. Norwegen hat 83.000 Gigawattstunden, also Faktor 2000 mal mehr Kapazität. Das ist, da brauchen wir auch gar nicht groß überlegen, ob wir in Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland investieren, weil Bau sehr aufwendig, sehr teuer und Ziel muss es ja da sein, die Energie günstig zu speichern. Und das funktioniert nicht. Das ist wahrscheinlich sinnvoller, in Leitung zu investieren, was ja auch ein zähes Geschäft ist in Deutschland, was den Netzausbau angeht.
Ja, ganz genau. Also vielleicht solltest du, ich weiß nicht, ob du die Zahl im Kopf hast, nochmal sagen, was man denn über so einen Winter an Terawattstunden an Wärme braucht, um diese 43 Gigawattstunden überhaupt mal prozentual einordnen zu können.
Das ist eine gute Frage. Da müsste ich jetzt mal eben rechnen. Dass, also was wir haben ist, aber das ist wieder nur Strom, es ist gar nicht Wärme. Also Deutschland hat eine Spitzenstromlast im Winter von 80 Gigawatt. Das heißt, das ist die maximale Aufnahme an elektrischer Leistung, die wir haben, wenn es wirklich dunkel ist, kalt ist. Das heißt, also, wenn alle Speicher in Deutschland gefüllt werden, würden die eine halbe Stunde Deutschland mit Strom versorgen können. Dann sind alle Pumpspeicherkraftwerke leer.
Das ist auch schon mal eine Aussage.
Und wenn man das mal auf Europa bezieht, dann ich denke, was wir in der Diskussion immer berücksichtigen sollten, dass wir ein europäisches Verbundsystem haben. Also wir haben in Europa summa summarum 150.000 Gigawattstunden. Und wir haben in Europa 420 Gigawatt Leistung. Also wenn man alle Länder mal zusammennimmt, in Europa sind wir bei 420 Gigawatt Leistung. Das heißt also, wenn alle Pumpspeicherkraftwerke in Europa voll sind, könnten wir uns 360 Stunden oder 14 Tage mit Strom versorgen. Das heißt, diese Dunkelflaute, kein Strom aus PV, kein Strom aus Wind, alle Pumpspeicherkraftwerke sind voll, könnten wir 14 Tage, also zwei Wochen uns in Europa mit Strom versorgen, dann ist alles leer. Schwierigkeit ist natürlich dann die Verteilung dieser elektrischen Energie. Ne? Das ist so das Problem. Aber als Zahlenspielerei ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage. Das ist kein grundsätzliches Problem mit den Pumpspeicherkraftwerken.
Ja, das ist wohl wahr. Ein Punkt bei saisonalen Speichern ist mir aber noch besonders wichtig. Und das ist jetzt wieder die Effizienz.
Ja.
Denn wie gesagt, wenn wir zum Beispiel von Power to Gas, Gas to Power sprechen, Das hat sich natürlich die Bundesregierung in der nationalen Wasserstoffstrategie auch angeguckt. Und die Bundesregierung kommt auch in der novellierten Version zu dem Schluss, dass wir quasi die komplette Zyklenrunde, also von Strom zurück zu Strom über das Vehikel Wasserstoff, dass wir die eigentlich in Deutschland gar nicht wollen. Das heißt, und woran liegt das? Das ist auch relativ schnell beantwortet. Wir haben in der Wandlung zu Wasserstoff bummelig einen Verlust von 30% des reingesteckten regenerativen Stroms. Und das ist nur die Hinrichtung. Ja. Die Rückrichtung, das ist über eine Brennstoffzelle, da haben wir noch mal so bummelig, Stand der Technik, 40% Verluste. Das heißt, wenn man mal die 0,7 mit den 0,6 mal nimmt, dann sind wir Stand heute bei einer Zykleneffizienz bei wasserstoffbasierten Saisonalspeichern bei 42%. Das heißt, 58% des Stromes schmeißen wir quasi als Verluste weg, beziehungsweise die gehen in Abwärme auf. Und dummerweise einiges davon im Sommer bei der Elektrolyse, wo keiner diese Wärme braucht. Im Winter ist das wieder eine andere Nummer. Das heißt, wenn wir da die Brennstoffzelle haben und wir haben dann 40% Abwärme, dann können wir die natürlich auch in Nahwärmeleitung einspeisen, ähnlich wie industrielle Abwärme, und könnten damit eben auch noch zusätzlich heizen.
Ja, das ist also. Dazu bräuchten wir natürlich auch entsprechende Elektrolysekapazitäten. Also ich gucke mal gerade nach, die Kollegen aus Freiburg vom Fraunhofer ISE, die haben sich das ja in ihrer Transformationspfadstudie mal angeguckt. Die sagen, Wasserstoffelektrolysekapazität bis zum Zeitpunkt 2045, das ist also das Zieljahr, in dem wir die Energiewende geschafft haben wollen, sollen, müssen. Da sind wir bei etwas über 80 Gigawatt Elektrolyseleistung. Damit kriegen wir aber den Bedarf in Deutschland tatsächlich nicht gedeckt, denn wir werden in dem Jahr 700 Gigawatt Photovoltaik- und Windleistung haben. Das heißt, selbst wenn wir den Überschuss haben, wir ziehen die 80 Gigawatt mal ab an Last, dann bleiben immer noch, sagen wir, rund 600 Gigawatt an Leistung übrig, und davon können wir maximal in 80 Gigawatt in die Elektrolyse stecken. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Wir sind also da angewiesen, theoretisch, auf Wasserstoffimporte aus dem europäischen oder außereuropäischen Ausland, was uns natürlich ein bisschen abhängig macht von Energieträgerimporten, die wir ja idealerweise reduzieren wollen, um die Abhängigkeit von Weltmarktpreisen etwas zu reduzieren. Aber das ist halt das Hauptproblem. Ne? Wir haben die Kapazität gar nicht, um den Wasserstoff tatsächlich zu produzieren aus dem Überschussstrom.
Das ist komplett richtig. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass wir eben den Wasserstoff dann produzieren, nur in die Richtung hin, nämlich an Abnehmer, die den Wasserstoff selbst, also ohne Rückverströmungsperspektive, dann nehmen, wie zum Beispiel die Stahlindustrie, wie zum Beispiel die Düngemittelindustrie für die Ammoniaksynthese. Das werden die Großabnehmer beim Wasserstoff sein.
Ja, genau. Und dann, also man, diese Fantasiespiele, dass man dann aus dem Wasserstoff dann diese synthetischen Treibstoffe macht, diese E-Fuels, das ist dann nochmal ineffizienter. Also das ist preislich nicht darstellbar. Was ich aber nochmal einen ganz interessanten Gedanken finde: warum gehen wir nicht den halben Schritt weiter und machen dann aus dem Wasserstoff in Verbindung mit Kohlendioxid, das wir aus der Luft gewinnen, dann Methan, also synthetisches Erdgas? Denn aus meiner Sicht, also die Verluste, die noch dazu kommen, die halten sich in Grenzen. Also das ist nicht mehr, weil die Verluste sind, um aus Wasserstoff dann Methan zu machen, nicht mehr so groß. Vorteil aus meiner Sicht ist, wir haben schon die bestehende Infrastruktur mit Gasnetz, Gasspeicher und Gasnutzungseinheiten, nämlich den Gaskessel im Keller. Mit Wasserstoff funktioniert das ja nicht so einfach. Die Infrastruktur funktioniert nicht und auch die Geräte haben wir ja nicht. Wie siehst du das? Ist das eine Sache, die wir diskutieren sollen, oder ist das nicht sinnvoll?
Also ich bin da, um ganz ehrlich zu sein, sehr, sehr kritisch eingestellt. Und zwar, weil dieses ganze Erdgasverteilnetz, das ist ja nicht einfach da, sondern das muss ja auch reinvestiert werden. Und die ganze, egal ob wir Wasserstoff in Gaskesseln verbrennen, was durchaus möglich wäre, als auch Methan in Gaskesseln verbrennen, das wird schlicht und einfach unbezahlbar im Vergleich dazu, was man mit Wärmepumpen machen könnten.
Ja.
Also da sollte man lieber darüber nachdenken, irgendwie den Strom kurzzeitig zu speichern und da kurzzeitige Überkapazitäten zu nutzen. Das ist natürlich vor allem eine Perspektive, um den Windkraftausbau voranzutreiben, im Gegensatz zu dem Photovoltaikausbau, der tatsächlich nur im Sommer was bringt.
Ja.
Um da dann entsprechend effizient den Strom zu nutzen. Weil ansonsten, du hast ja selbst gesagt, wir haben im Winter im Vergleich zur Stromlast, also Dauerlast, haben wir ungefähr das Dreifache an Wärmedauerlast. Hm. Und wenn wir das jetzt eben ineffizient, also wir sprechen hier bei der Wandlung zu Methan nicht nur von 30% Verlusten, sondern nochmal zusätzlichen 17% bummelig, um daraus Methan herzustellen. Da sind wir dann nur noch bei einer Effizienz von 50% bezogen auf den Strom. Das heißt, aus einer Kilowattstunde Strom kommt am Haus zum Heizen eine halbe Kilowattstunde an. Ja. Und wenn wir das im Vergleich zu Wärmepumpen sehen, die da vielleicht mit einer Leistungszahl von 3, das ist nicht besonders hoch, das ist eine Luftwärmepumpe, dann sprechen wir da von einer sechsfachen Effizienz. Nur mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass eben dieser Strom zu der Zeit auch verfügbar sein muss. Und da sollten wir eher drüber nachdenken, ob wir nicht den Strom nicht in Langfrist speichern, sondern eher in Kurzfrist speichern, zwischenspeichern über mehrere Tage, weil zumindest hier in Norddeutschland die Erfahrung ist, Wind bläst hier eigentlich immer. Und wenn der dann mal für ein paar Tage aussetzt, dann sprechen wir eben nicht über Saisonalspeicher, sondern über Speicher im Bereich einiger Tage. Und das ist durchaus mit Strom noch zu machen, insbesondere wenn man dann noch mal wieder statt Top-Down mal Bottom-Up guckt, also quasi auf so ein Einfamilienhaus, was zum Beispiel mit einer Wärmepumpe versorgt wird. Und wenn man dann noch denkt, wir haben jetzt ein E-Auto im Carport stehen mit 70 Kilowattstunden Kapazität und man etabliert tatsächlich das bidirektionale Laden, also dass man dann quasi die Autobatterie, die in Stromüberschusszeiten geladen wurde, dass man die jetzt zum Heizen mit Wärmepumpen in Mangelzeiten entlädt. Also diese 70 Kilowattstunden, die reichen auf jeden Fall, um das Haus dann auch längere Zeit zu versorgen.
Genau. Und ich denke, was dann auch künftig noch zu beobachten ist, dass wir natürlich also durch die Flexibilisierung des Strommarktes und durch Prognosen, durch das Smart Grid in der Lage sind, zu sagen, jetzt habe ich gerade viel Strom, ich heize mein Haus schon vor, weil ich jetzt gerade Überschussstrom habe, weil ja die Wärme ein Träger, Energieträger ist. Das heißt, wenn ich das Haus schon mal 1-2 Grad höher heize, in Überschusszeiten kann ich meine Stromlast ein bisschen angleichen, also mit sogenannten Flexibilitäten zu arbeiten. Das gleiche jetzt, was ich mit Kühlhäusern, also ob das jetzt Supermarkt ist oder große Lagerhallen, die temperiert werden müssen, da spielt es ja keine Rolle, ob die mal 1-2 Grad wärmer oder kälter sind. Diesen Spielraum hat man ja. Und das wird, glaube ich, künftig noch wichtiger, aber auch komplexer, dass die Energieversorger, Netzbetreiber, Unternehmen dort dann entsprechende intelligente Systeme brauchen, die idealerweise automatisch, da sollte keiner den Knopf drücken, sondern automatisch sagen, alles klar, jetzt gibt es Überschussstrom. Der ist in der Regel dann ja auch sehr günstig. Wir sehen ja die negativen Strompreise, wenn bei euch im Norden der Wind weht, dann lade ich quasi mein Haus auf mit Wärme oder im Sommer entsprechend mit Kälte, dass ich es dann über die Klimatisierung runterkühle.
Also das ist in der Theorie tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt tatsächlich da so einige Dinge, und du sagtest das ja selber schon, dass das dann komplex sei umzusetzen. Es gibt da tatsächlich so ein paar ja, Stolperfallen will ich das mal nennen. Und zwar, also ganz, ganz voran vielleicht die wichtigste Stolperfalle ist, was für eine Motivation habe ich als Privatverbraucher, damit zu machen? Also die Erfahrung zeigt, dass eben diese schwankenden Strompreise, die kommen bislang an den Haushalten nicht an. Ja. Und das halte ich auch für eine komplette Fehlentwicklung tatsächlich, weil das eben nicht unbedingt motiviert, da jetzt irgendwie flexibel mitzumachen. Und heute habe ich es ein bisschen wärmer, obwohl mir eigentlich gar nicht nach Wärme ist. Und morgen dafür friere ich, weil da Strommangel ist. Und irgendwie bezahlt kriege ich es am Ende aber nicht.
Genau.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir hatten da, das ist eine kleine Anekdote aus der Vergangenheit, wir hatten da tatsächlich schon mal vor einigen Jahren auch in diesem Zusammenhang mal diskutiert und auch ein Paper geschrieben, Schwimmbad als zuschaltbare Lasten. Mhm. Und da ging es tatsächlich darum, Schwimmbäder sind ja mehrheitlich mit Blockheizkraftwerken beheizt. Und da ging es eben darum, dass wenn wir Überschussstrom im Netz haben, dass das natürlich kontraproduktiv ist, wenn so ein Blockheizkraftwerk dann auch noch läuft.
Ja.
Und da kam dann von den Netzbetreibern die Idee zu sagen, nee, wir spendieren euch, und zwar für Umme, einfach eine Power-to-Heat-Anlage, also eine Direktwandlung Strom zu Wärme. Und wenn ihr dann das Blockheizkraftwerk in solchen Zeiten abschaltet und dafür die Power-to-Heat-Anlage anschaltet, dann garantieren wir euch, dass das für euch kostenneutral läuft.
Hm.
So, da hat keiner mitgemacht.
Ja.
Weil warum soll ich als Schwimmbadbetreiber für diese zusätzliche Power-to-Heat-Anlage zusätzlichen Platz bereitstellen, wenn ich selber davon keinen Benefit habe? Ne, also wäre das andersrum gelaufen und gesagt, ne, ihr Schwimmbäder, ihr kriegt sogar ein bisschen Geld dafür. Also es wird für euch nochmal billiger, wenn die Power-to-Heat-Anlage läuft und ihr da mitmacht, dann wäre das eine ganz andere Nummer gewesen. Und genau das Problem, das kann man jetzt rückwärts wieder übertragen in eben schwankende Strompreise. Solange die beim Endverbraucher nicht ankommen, ist die Motivation auch nicht da, da mitzumachen.
Genau, es ist, ich sag mal, die ganz großen Verbraucher, die ihren Strom an der Börse kaufen, die können da mitmachen, weil die dann davon profitieren, wobei auch das nicht so einfach ist, da ist ja dann eine eigene Abteilung für den Energieeinkauf. Aber das zu übertragen, dass ich das als Privatnutzer wirklich verwenden kann und eigentlich tatsächlich das, klar, du kannst überlegen, da gibt es irgendwann meine App, auf der das läuft, ob die in Norwegen gibt es solche Systeme schon, dass ich dort stundengenau meinen Strom einkaufen kann. Aber das muss ja dann auch bedienbar bleiben für weite Teile der Bevölkerung. Ich kann jetzt nicht jede Stunde auf mein Smartphone gucken und sagen, ach guck mal, jetzt ist gerade günstig, jetzt schalte ich die Spülmaschine ein und hast du vergessen, den Tab reinzumachen oder sowas Banales. Also das scheitert dann vielfach an Alltagsproblemen. Es muss idealerweise automatisiert sein, dass sich zum Beispiel mein Elektroauto dann lädt, wenn der Strompreis bei null ist. Und dann zahle ich aber auch null oder einen kleinen Obolus für die Netzentgelte. Aber es muss wirtschaftlich für mich attraktiv sein, sonst mache ich es als Privatperson nicht und als Unternehmer schon mal dreimal nicht, denn ich muss am Ende des Tages Geld verdienen.
Ganz genau. Es muss sich irgendwie lohnen. Aber ich sehe das wiederum nicht so kritisch, weil die ganze Technik in App, die gibt es ja. Die gibt es auch für Wärmepumpen, diese SG-Ready-Schnittstelle beispielsweise. Die geht ja schon ganz klar in diese Richtung. Und die heute verkauften Wärmepumpen, die sind ja auch mit dieser SG-Ready-Schnittstelle ausgestattet. Und die Stadtwerke, die bräuchten eigentlich nur die Signale da automatisiert draufzulegen. Und die Wärmepumpe würde da entsprechend gemäß dieser SG-Ready, würde die laufen. Die Frage ist, wie mache ich dem Kunden das dann kostenmäßig transparent, dass der Kunde die ganze Zeit den Überblick behält, was habe ich jetzt quasi fürs Heizen bezahlt?
Ja, und das ist, also da werden sich noch einige spannende Geschäftsmodelle, denke ich, entwickeln bei den Energieversorgern, vielleicht auch bei den Startups, was ja dann, und dann schließen wir den Kreis nochmal zu unseren Studierenden, glaube ich, eine ganz spannende Sache ist, gar nicht nur die technische Lösung mitzudenken, sondern dann auch noch eine betriebswirtschaftliche Lösung mitzuentwickeln, die funktioniert, ob das jetzt innerhalb des Unternehmens ist oder also wer eine gute Idee hat, sich dann da gründet, weil heutzutage mit digitalen Lösungen gibt es da auch viele Möglichkeiten. Was ja eigentlich also super spannend ist, wenn ich als junger Mensch sagen kann, boah, ich habe hier eine Idee, ich gründe selber, ich gehe zum Stadtwerk Energieversorger und versuche das da umzusetzen. Eigentlich ein Traum, wenn man da einen großen Beitrag zur Energiewende leisten kann. Denn diesen Beitrag brauchen wir auch, diesen wirtschaftlichen Beitrag.
Ja, du sagst es. Da kann ich auch direkt Werbung machen für unseren Masterstudiengang Green Energy, weil der genau diese Elemente verbindet, von denen du gerade gesprochen hast. Also das ist ein Studiengang, der sich zu einem Drittel aus Technik, einem Drittel aus Betriebswirtschaft und einem letzten Drittel aus Recht zusammensetzt. Und ganz klar, die Ausrichtung dieses Studiengangs sind tatsächlich Führungsposition im Energiesektor. Und unsere Absolventinnen und Absolventen, die uns auch dann verlassen, mit denen sind wir auch immer wieder im Kontakt. Da ist es tatsächlich so, die landen tatsächlich vielfach bei Stadtwerken, bei Energiehändlern und haben da ganz hervorragende Karriereaussichten.
Ja, das ist also passt perfekt zu unserem Bachelor Erneuerbare Energie, nämlich auch ein Betriebswirtschaftler oder Wirtschaftsingenieur, so rum. Mit 50% Technik, 50% Wirtschaft und Recht. Die könnten dann ja theoretisch zu euch wechseln. Ich glaube aber, so viele wechseln dann von dieser, also vom Umweltcampus zu euch da an die Westküste nicht und umgekehrt glaube ich auch nicht. Also wir haben tatsächlich aus Schleswig-Holstein ganz selten mal Studierende bei uns. Aber was ich damit sagen will, ist, es gibt an vielen oder eigentlich an allen Hochschulen denke ich, genau diese Studiengänge. Das heißt, ich muss als junger Mensch eigentlich nur diese Studiengänge belegen, erst den Bachelor, den Master und habe dann einen zukunftssicheren Job für die nächsten, boah, die müssen natürlich ein paar Jahre länger arbeiten als wir. Aber die sind safe und am Zahn der Zeit. Ne? Also eigentlich eine super spannende Perspektive für die.
Also auf jeden Fall, das kann ich nur bestätigen. Also die Schere zwischen offenen Stellen und Arbeitssuchenden insgesamt im Ingenieurbereich, die klafft einfach immer weiter auseinander. Also in der Elektrotechnik in Schleswig-Holstein ist das Verhältnis 5,5 offene Stellen auf einen Bewerber. Im Bereich Gebäudetechnik sind das 5 offene Stellen auf einen Bewerber. Und wenn es dann noch in Richtung höher qualifiziert geht, da wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil es natürlich in einer höheren Qualifikation auch weniger Stellen gibt. Aber meine Wahrnehmung ist, dass unsere Masterabsolventinnen und Absolventen, die müssen sich nicht groß um Bewerbung scheren. Die schreiben 1, 2, 3 Bewerbungen und haben dann auch ein Jobangebot.
Genau, also eigentlich ideale Zukunftsaussichten. Ich glaube, gut, wir haben also saisonale Speicher soweit mal beleuchtet. Also ich finde dieses Konzept aus Dänemark ganz spannend. Ich bin mal gespannt, ob das in Deutschland dann auch flächendeckend umgesetzt wird. Denn das ist, denke ich, eine sehr interessante Alternative. Mal gucken, ob die sich durchsetzt. Von daher, besten Dank, dass du wieder mit dabei warst. Und dann, denke ich, suchen wir uns mal noch ein weiteres Thema aus und können dann nochmal die Energiewende Nord zu Südwest nochmal diskutieren beim nächsten Mal.
Prima. Ja, ich danke dir auch für die Einladung, wieder dabei gewesen zu sein. Vielleicht zum Schluss noch ein kleiner Hinweis.
Ja,
und
gerne.
Zwar, ich habe ja erzählt, dass wir in Meldorf hier kurz vor der Inbetriebnahme stehen. Wie wäre es denn, wenn wir vielleicht mal so ein bisschen in den Sommer denken, vielleicht auch nächstes Jahr, falls es nochmal Schwierigkeiten geben sollte, dass ihr da vielleicht auch mal eine Exkursion macht zu uns nach Meldorf und das einfach mal mit einer Führung direkt vor Ort anguckt. Und dann können wir ja vielleicht vor Ort noch mal einen gemeinsamen Podcast drehen.
Das finde ich eine sehr spannende, quasi Live-Podcast mit Live-Publikum. Haha, das wird spannend. Und danach gibt es noch einen lecker Flens.
Dithmarscher, bitte.
Entschuldigung, ihr stimmt, ihr seid ja im südlichen Teil da noch. Also sorry, ihr seid ja Dithmarscher. Ja,
vor allen Dingen sind wir stolz darauf, eine der wenigen letzten unabhängigen Brauereien hier zu haben, das Dithmarscher aus Mahne. Das ist gar nicht weit weg von Meldorf und die expandieren interessanterweise gerade auch.
Ah ja, ja gut, dann ist ja alles soweit klar. Lecker Würstchen dazu und dann passt das. Ja, sollte man mal festhalten. Das finde ich eine ganz spannende Exkursion, da mal in den Norden zu kommen. Und ansonsten, St. Peter-Ording ist auch nicht so weit, falls noch mal jemand einen Strand braucht.
Genau, 50 Kilometer.
Das passt. Super, alles klar. Dann, Gunther, besten Dank, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke dir auch, Henrik. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Nächste Woche möchte ich das Thema Photovoltaik und Biodiversität mal angehen. Also wie können wir den Einsatz von insbesondere Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf typischerweise landwirtschaftlichen Nutzflächen mit der Biodiversität vereinbaren? Geht das überhaupt? Sind das zwei Dinge, die überhaupt nicht zusammenpassen? Das werden wir dann in der nächsten Folge mal etwas beleuchten. In zwei Wochen dann wieder eine neue Folge gemeinsam mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.